Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Manchmal stolpern Menschen, die heute leben, über Menschenleben, die vor langer Zeit gelebt wurden. Und merken auf einmal, da hatte einer oder eine so ähnliche Fragen oder sogar die gleichen wie ich. Und die Antworten, die er oder sie fand, helfen mir heute zu leben. Manchmal ist das vor allen Dingen bei Namen die auch für einen Orden heute stehen. Also die Franziskaner nach Franziskus oder die Benediktiner, die Augustiner. Menschen leben heute nach Grundlinien, die diese Menschen vor Hunderten von Jahren entwickelt haben. Mein Name ist Christoph Schmitter. Ich habe gedacht, das sage ich mal kurz, wenn die Linda sich so schön vorstellt. Ich bin einer der Pastoren und ich nehme euch heute mit in eine adventliche Predigt über den Römerbrief. Und ich bin letzte Woche einer Augustiner-Nonne begegnet. Und die zitierte Augustin mit diesem Satz. Und irgendwie geht es nicht. Klick mal einmal weiter. Geht bei dir auch nicht? Ich kann ihn vorlesen, der wird dann irgendwann erscheinen. Die zitierte Augustin, also den Menschen, an den sie sich da halten, suche nicht draußen, kehre in dich selbst zurück. Im Inneren des Menschen wohnt die Wahrheit. Der Verstand schafft die Wahrheit nicht, sondern findet sie vor. Der Verstand schafft die Wahrheit nicht, sondern findet sie vor. Ich komme später nochmal auf Augustin und diese Nonne auch zurück. Wir kommen heute zum vierten Kapitel, also sechster Teil, aber viertes Kapitel im Römerbrief und schließen damit dann den ersten Teil des Mammutprojektes Rom ab. Erschütternd ist allerdings, dass ihr dabei seit 5 Wochen hier unten dieses Bild seht und das ist Florenz. Und es ist nur einem einzigen Menschen gestern aufgefallen oder schon länger, aber gestern hat es mir gesagt, sie. Das ist ein guter Anlass, um dieses Layout zu verlassen und ein bisschen adventlich zu werden. Paulus macht in diesem vierten Kapitel etwas Ähnliches, wie ich gerade mit Augustinus. Er erinnert an einen Mann, der auch schon zu Paulus Zeiten lange verblichen war. Und er erinnert seine Leser des Römerbriefes an diesen Menschen und besonders an ein besonderes Merkmal dieses Menschen. Das greift er raus und sagt, in dieser Sache ist uns dieser Mann ein Vorbild. In dieser Sache sind wir sowas wie seine Nachfahren. Er hat gelebt, was wir leben sollten. Ich lese jetzt Römer 4. Ihr lest es nicht mit, sondern hört einfach nur zu. Wie war es denn bei Abraham, unserem Stammvater? Wir Juden sind ja seine leiblichen Nachkommen. Leiblich, ja, aber jedenfalls seine Nachkommen, ja. Was hat dazu geführt, dass er für gerecht erklärt wurde? Seine eigenen Leistungen? Dann hätte er allen Grund, stolz zu sein. Aber sie sind nicht das, was vor Gott zählt. Und warum nicht? Die Schrift sagt, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Das ist diese eine Sache, auf die Paulus zurückgreift oder die er heraushebt bei Abraham. Abraham glaubte Gott. Wenn jemand durch eigene Leistung für gerecht erklärt werden will, ist er wie ein Arbeiter, dessen Lohn auf der Grundlage des Geleisteten berechnet wird. Was er bekommt, bekommt er nicht aus Gnade, sondern weil man es ihm schuldet. Wenn hingegen jemand, ohne irgendwelche Leistungen vorweisen zu können, sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Denn er vertraut auf den, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Jetzt lasse ich ein paar Sätze weg. In diesem Kapitel, es geht in diesen Sätzen wieder um das, was Grundanliegen des Römerbriefes ist. Das kam jetzt auch schon ein paar Mal vor. Paulus erklärt dann nämlich, dass dieser Abraham, auf dem das jüdische Volk sich als Ahnvater so beruft, dass das nicht nur der Prototyp für den Glauben dieses Volkes ist, dieser Religion, sondern dass er Urbild aller Menschen ist. Aller Menschen, die in Beziehung zu Gott leben, ob sie nun jüdischen, griechischen, römischen, unterfränkischen, was auch immer Ursprungs sind. Und das wiederholt er in diesem Brief immer wieder. Er glaubt, dass das Evangelium, seine Botschaft, Völker verbindet. Und das taucht jetzt auch in diesen Versen auf, die ich weggelassen habe. Jetzt lese ich das Kapitel noch zu Ende. Er ist der Vater von uns allen. Genau wie es in der Schrift heißt, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Ja, in Gottes Augen ist er das. Denn er vertraute auf ihn, den Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte, und so wurde er der Vater vieler Völker. Es war ihm ja vorausgesagt worden, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. In dieser Hinsicht war sein Körper gewissermaßen schon tot. Nicht anders war es bei seiner Frau Sarah, auch denn auch sie konnte keine Kinder mehr bekommen. Und obwohl Abraham seine Augen nicht vor all dem verschloss, ließ er sich in seinem Glauben nicht entmutigen. Statt die Zugesagen Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte er Gott, indem er ihm vertraute und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Er war fest davon überzeugt, dass Gott die Macht hat, das, was er zugesagt hat, auch zu tun. Das ist also der Grund, weshalb ihm, wie es in der Schrift heißt, der Glaube als Gerechtigkeit zugeordnet wird. Was er bekommt, bekommt er nicht aus Gnade, sondern weil man es ihm schuld. Oh, nee, jetzt bin ich gerade verrutscht. Ja, okay. Ich muss in die andere Richtung blättern. Angerechnet wird. Die Aussage, dass der Glaube Abraham angerechnet wurde, betrifft nicht nur ihn, sondern steht auch unseres wegen in der Schrift. Auch uns wird der Glaube angerechnet werden. Denn der Gott, auf den wir unser Vertrauen setzen, hat Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt. Ihn, der wegen unserer Verfehlung dem Tod preisgegeben wurde und dessen Auferstehung uns den Freispruch bringt. Langer Text. Wir haben ja immer so ein bisschen den Anspruch, das meiste des Römerbriefes wenigstens gelesen zu haben. Ich werde mich aber vor allem auf diesen Satz da heute beziehen. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Glaube kann, ist ja die Überschrift. Glaube also als transformierende Kraft. Reden wir heute also über Glauben. Die Welt von Game of Thrones wurde in den letzten Jahren für nicht wenige Serienfans zu einem Ort, an dem sie sich von Folge zu Folge oder Buch zu Buch besser auskannten. Wenn man beides, die Bücher liest und die Folgen, dann kann man schon mal ein bisschen durcheinander kommen. Aber viele kennen sich in dieser Welt. Man hat fast das Gefühl, die würden da drin wissen, wo sie nach rechts und nach links abbiegen müssen. So gut kennen die sich aus in diesem Westeros, so heißt es. Westeros ist eine Fantasiewelt, aber im Wesentlichen, für die, die es nicht kennen, ist das so ein bisschen so die mittelalterliche Lebenswelt. So. Also mittelalterliche Lebensbedingungen. Zusätzlich gibt es Drachen. Zusätzlich gibt es noch so ein bisschen Magie. Aber nicht so viel wie in Harry Potter. Und der Winter kommt. Das ist in Westeros keine gute Nachricht. Wer in dieser Welt, und darauf möchte ich hinaus, an Gott glaubt, der hat verschiedene Möglichkeiten. Ich stelle euch diese Religionen mal vor, weil sie sind so ein bisschen ein Abbild mindestens dessen, was der Autor in unserer Welt sieht. Also, es gibt da verschiedene Religionen. Die dominierende, aber jüngste Religion in dieser Welt ist der Glaube an die Sieben. Diese Religion ähnelt äußerlich dem, was man sich so unter der mittelalterlichen Kirche vorstellt. Also es gibt Priester, Nonnen, es gibt so Sakralbauten, es gibt moralische Normen. Und es ist auch so die offizielle Staatsreligion. Man geht davon aus, das glaubt hier jeder so. Die sieben Seiten dieser Gottheit repräsentieren die verschiedenen Facetten des Lebens. Man betet zum Vater und zur Mutter und zum Schmied und zum Krieger und zur Jungfrau und zur alten Frau. Und dann gibt es irgendwie noch den siebten, den Fremden, und der steht irgendwie für den Tod. Also, diese Götter sind Spiegelbilder dessen, was Menschen eben beschäftigt und was für sie wichtig ist. Was sie als grundlegend empfinden. Interessant bei diesem Glauben an die Sieben ist, er prägt die Gesellschaft, er prägt die Rituale bei Geburt, Hochzeit und so, beim Tod. So. Viele Figuren in der Game of Thrones-Sache glauben an die Sieben, aber diese Sieben sind seltsam untätig. Also die helfen eigentlich so nie. Die strafen auch nie, die schweigen. Also man gewinnt den Eindruck, der Glaube an die sieben ist so ziemlich wirkungslos. Samuel Tarly, ein knuffiger, etwas unbeholfener, sympathischer Nachtwächter, Mitglied der Nachtwache, so, was auch immer das ist, wenn ihr es nicht wisst, der sagt, die sieben haben meine Gebete nie erhört. Vielleicht tun es die alten Götter. So, die alten Götter sind irgendwie so Götter des Waldes, des Nordens, der Wildnis, Naturgottheiten, die die Ureinwohner schon kannten. Und eine Minderheit in Westeros glaubt immer noch daran, betet noch zu ihnen an heiligen Orten, da spielen so Bäume eine Rolle. Manchmal hat man den Baum auch mitten in der Burg stehen, habe ich auch nicht ganz verstanden, aber ist irgendwie so. Und irgendwie passiert hier schon mehr. Also es gibt irgendwie so Visionen dann und so seltsame Vorgänge, die irgendwie damit in Verbindung stehen. Also diese Naturgötter scheinen irgendwie so einen Einfluss auf die Dinge zu haben. Irgendwie sind auch die Leute, so gewinnt man den Eindruck, die an diese alten Götter glauben, sind irgendwie die so ein bisschen mehr im Leben stehen, die ein bisschen mehr mit der Welt im Einklang sind. So, es gibt noch andere Götter. Eine ganz interessante Bewegung gewinnt immer mehr Anhänger in Westeros. Die verehren den Herrn des Lichts. Das sind so die Intensivreligiösen, hat man das Gefühl. Angela Merkel hat ja mal die Evangelikalen so genannt. Und die sagen, dieser Herr des Lichts ist nicht ein Gott von vielen, es gibt nur den einen. Das ist ganz wichtig für sie. Der duldet auch keine anderen neben sich. Und der verlangt volle Hingabe und der bringt der Welt das Heil. Und man ist im Buch, also zumindest im Buch, weil die Serien, als das kam, habe ich nicht gesehen. Also im Buch ist es so, dass man anfangs sich nicht ganz sicher ist, ob das vielleicht die Guten sind. Mit dem Herrn des Lichts klingt ja irgendwie auch gut so. Aber dann werden sie einem auch unheimlich. Der Herr des Lichts scheint was zu können. Also seine ergebenen Diener, die fuchteln da mit Feuer rum und das hilft auch, wirkt auch irgendwie so übernatürlich. Die bringen Tote zurück ins Leben, allerdings auch Lebende zurück zu den Toten. Ihr Fanatismus, merkt man so nach und nach, ist irgendwie gefährlich. Spielen auch immer mit Feuer. Es gibt dann noch ein paar Insulaner, die leben hier auf den Eiseninseln da. Die glauben an den ertrunkenen Gott. Und in so einer Art Taufe werden Gläubige so lange unter Wasser gedrückt, bis sie wirklich ertrunken sind. Dann werden sie schnell wiederbelebt. Und wenn es klappt, tada, auferstandener Gläubiger. Okay, das waren mal so die wichtigsten, würde ich sagen. Insgesamt scheint die Aussage der Serie über Religion und Glauben ungefähr die zu sein. Jeder bastelt sich da irgendwas zusammen. Die Gottheiten sind entweder wirkungslos oder tendenziell gefährlich. Es gibt Extremisten, es gibt auch so Mitläufer, das ist so die große Masse. Was einer glaubt, ist irgendwie beliebig und irrational. Und wo so richtig mit Überzeugung geglaubt wird, da ist es eher gefährlich. Mindestens seltsam. Glauben bleibt irgendwie bei Game of Thrones so eine zweifelhafte Sache. Und als Zuschauer ist man sich nicht ganz sicher, was soll man jetzt glauben? Im Glauben liegt jedenfalls nicht die Rettung von Westeros, jedenfalls bisher nicht. Ob wenn es das in der 8. Staffel noch ändert, okay. Irgendwie würde ich sagen, der Glaube kann nicht viel in Westeros. Die Hauptcharaktere der Serie werden nicht von ihrer Religion angeleitet. Und doch spielt, und darauf möchte ich hinaus, Glauben eine große Rolle. Denn Westeros wird bedroht von einer gewaltigen Armee Untoter aus dem eisigen Norden. Und weil die so heranströmen, kommt der Winter. Ja? Das Problem, nur die wenigsten wissen davon, dass die da kommen. Und wer davon hört, glaubt es in der Regel nicht. Die Leute sind mit anderen Sachen beschäftigt. Die kleinen Leute sind überhaupt damit beschäftigt, sich für den Winter vorzubereiten. So, es wird halt mal wieder kalt. So, die großen Leute denken an den Ausbau ihrer Macht und so. Und Jon Schnee, dieser Kerl hier, hat diese weißen Wanderer, so heißen die, da gesehen mit eigenen Augen und er versucht jetzt, vor allem Daenerys Targaryen davon zu überzeugen, dass die kommen. Und sie ist so der aufsteigende Stern am Himmel in diesem Spiel der Throne. Und er versucht sie zu überzeugen, dass ganz diese Machtkämpfe um den eisernen Thron, dass das Kindergarten ist, wenn man nicht den übergroßen Feind aus dem Norden erkennt, so, als eigentliche Gefahr. Daenerys verkörpert in dieser Serie, das ist jetzt immer ein bisschen meine Interpretation, ne? Eine sehr realistische Art von Glauben. Sie steht damit meines Erachtens, zumindest was ihren Glauben angeht, für den typisch modernen Menschen. Sie hat ein entbehrungsreiches Leben hinter sich und sie hat sich nach oben gekämpft und sie sagt das hier, wenn es um Glauben geht. Wisst ihr, was mich durchhalten ließ in all den Jahren? Vertrauen in mich selbst. In mich selbst. In Daenerys Targaryen. Nicht in irgendwelche Götter, nicht in Mythen, in Legenden, in mich selbst. So, diese Frau kämpft und lebt für Gerechtigkeit, doch sie hofft dabei auf die Einzige, der sie trauen kann, sie selbst und ihre Drachen. Und die Existenz dieser Drachen gibt ihr so ein bisschen das Gefühl, dass sie wahrscheinlich was Besonderes ist. Sie ist schon eine Gute, jedenfalls bisher, mit einem deutlichen Hang zur Selbstüberschätzung, würde ich mal sagen. Ich wage mal die Prognose, ich persönlich glaube zumindest es nicht, dass sie in Staffel 8 am Ende lebendig ankommen wird. Aber man weiß das nicht. Also der Mensch, der sozusagen von Gott verlassen die Sache selbst richten muss und es damit auch nicht ganz schlecht macht, so Glauben aus dieser Perspektive. Und dann gibt es ihren Berater Tyrion, ein kleiner Mann, der die meiste Zeit der Serie an Sex denkt und auch ziemlich oft welchen hat, aber mit seinem, ich würde mal sagen, so ein gesunder Pragmatismus und gleichzeitig eine verletzte Seele, ist er irgendwie auf der Seite der Guten. Man vertraut ihm ziemlich bald mal. Er glaubt auf eine nochmal andere Weise. Jon Snow fragt ihn nämlich, als er das da mit den Frostkriegern und so erklärt und Tyrion und ihm nicht glauben, da fragt er ihn, ob er ihn für einen Lügner oder einen Verrückten hält. Und dann sagt er, nein, das tue ich nicht. Und jetzt steht eine Frage nach einer Art von Glauben im Raum, die die Welt wirklich retten könnte. Und auf diese Art von Glauben möchte ich eigentlich die ganze Zeit raus. Es geht dabei weniger darum, etwas zu glauben, sondern jemandem. Tyrion sagt, jeder wisse, dass es sowas nicht gäbe, weiße Wanderer und das. Jeder weiß, dass es das nicht gibt. Und dann sagt er, doch ich vertraue einem ehrlichen Mann mehr als dem, was jeder weiß. Ich vertraue einem ehrlichen Mann mehr als dem, was jeder weiß. So, bisher weiß man nicht, ob und wie die Welt dann in Staffel 8 gerettet wird, aber Staffel 7 hat irgendwie gezeigt, Glauben und Vertrauen ist ein Schlüssel zur Rettung. Nämlich Glauben und Vertrauen in diesen jemand, der behauptet, die Gefahr kommt aus dem Norden. Zu diesem Zeitpunkt der Geschichte also Vertrauen in Jon Snow und seine Motive, meint er das gut? Glaube und Vertrauen darauf, dass der wahre Feind im Norden steckt. Glaube und Vertrauen darauf, dass dieser Emporkömmling, der so ein bisschen so eine messianische Figur ist, dass man dem vertrauen kann. Und damit komme ich zurück zu Paulus und zu Abraham sozusagen. Diese Art von Glauben an jemanden ist in der Tat keine Leistung. Abraham glaubte Gott und jemandem glauben ist keine Leistung. Das ist ja eins der Dinge, die er in seinem Kapitel da stark macht, Paulus. Darauf kann er nicht stolz sein. Jemandem glauben ist keine Leistung. Keiner der Protagonisten hier bei dieser Geschichte kann etwas dafür oder dagegen, dass er Jon Snow glaubt. Also Jon selber hat diese Dinger halt gesehen und jetzt glaubt er es. Er würde es vielleicht lieber nicht glauben. Daenerys glaubt es nicht, weil es irre klingt. Hat sie auch recht. Tyrion glaubt es, weil er Jon vertraut. Kann er auch nichts für, er kennt ihn eben. Jemanden glauben ist etwas anderes als etwas glauben und einer Religion anhängen. Sein Leben diesen 7 zu widmen und die Regeln zu befolgen und zur Kirche zu gehen und all das zu machen, diese Art Glaube, da kann der Fromme stolz drauf sein. Ja, ich gehe zur Kirche, ich spende Geld, ich folge den Traditionen, kann man stolz drauf sein. An den ertrunkenen Gott zu glauben, ja, sich taufen zu lassen, kann man stolz drauf sein, denn es ist mutig und ein bisschen bescheuert, aber für den Glauben etwas riskieren, wenn ich das jetzt übersetze, etwas für den Glauben riskieren, kann man stolz drauf sein. Da macht man was, kann man machen oder lassen, das ist eine eigene Leistung. Oder sich radikal dem Herrn des Lichts und seinen Extremgläubigen anzuschließen, ist eine Leistung. Muss man teuer erkaufen. Musst du mit Haut und Haaren mitmachen. Aber jemandem glauben ist keine Leistung. Jemandem glauben ist einfach so. Und der Glaube, den Paulus predigt, ist so ein Glaube. Jemandem glauben. Jemandem, der mein Vertrauen gewonnen hat. Jesus Christus. Das macht Glaube aus. Und natürlich glaubt ein Mensch, der Jesus Christus glaubt, der glaubt auch etwas. Also ein Christ glaubt zum Beispiel, dass Gott da ist. Würden die meisten vielleicht sagen, die sagen, dass sie Christen sind. Oder sie würden sagen, ich glaube auch, dass Gott die Welt liebt. Und dann glauben sie dies und jenes und manchmal sind sie sich gar nicht einig. Da sagt der eine, ich glaube das, der andere sagt das, glaube ich aber nicht. Aber was sie alle verbindet ist, jemandem vertrauen sie. Und deswegen glauben sie auch dies und das und etwas. Aber es kommt daher, weil sie jemandem vertrauen. Abraham gilt als Beispiel solchen Glaubens, als Prototyp einer wiederhergestellten Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und das ist nicht etwas Glauben, sondern jemandem Glauben zuerst. Das heißt jetzt nicht, und das ist mein zweiter Punkt, dass das Ganze einfach ist. Jemandem Glauben ist keine Leistung, aber das heißt nicht, dass es einfach ist. Da ist eine Sache, die Paulus ja bei Abraham hervorhebt, die Abrahams Glauben auch schwer macht. Er hofft auf etwas, was ausbleibt. Also der Glaube an Gott ist in dieser Version nicht nur so eine Freundschaft mit Gott, hey, ich habe da jemanden, der hört mir zu, der ist voll nett zu mir, ich habe einen zum Reden, dem kann ich vertrauen. So, sondern der Glaube an Gott verbindet sich auch mit einer konkreten Hoffnung, dass der mir da zuhört, auch irgendwie handelt. Die Hoffnung zum Beispiel auf eine gute Zukunft für alle, um es jetzt mal global zu sagen, die den Anfang nimmt in der Geburt eines Kindes. Das klingt jetzt adventlich, könnt ihr auch so hören, aber gemeint ist jetzt erstmal dieser Sohn von Abraham. Und leider spricht bei Abraham der gesunde Menschenverstand völlig dagegen, dass das noch passieren wird. Die biologische Uhr tickt bei dem Mann nicht nur. Paulus sagt, er war quasi tot in dieser Hinsicht. Die ist bereits stehen geblieben. Der Glaube Abrahams ist also, das ist der zweite Punkt, Vertrauen trotz Erfahrung. Also Erfahrung, die dagegen spricht. Dieser Glaube ist irgendwie eine Zuversicht, die bereit ist, gegen den Anschein, auch gegen die Zeit, lange an Hoffnung festzuhalten. Dieser Glaube ist deswegen nicht einfach. Er ist aber nicht weniger kraftvoll, dieser Glaube, der geduldig ist, als der Glaube, der so eine totale Hingabe ist. Er ist manchmal weniger anfällig für fatale Verirrungen. Dieser ruhige, zuversichtliche, an etwas festhaltende Glaube. Er ist tief gegründet seinen Hoffnungen trotz allem. So, auch das kann man nicht einfach machen, so ein Glauben. Wenn dir das Leben den Glauben an Gott über die Jahre genommen hat oder ihn zumindest stark angegriffen hat, dann ist das kein Zeichen von Schwäche. Wenn du gebetet hast und es ist nichts passiert, dann war das nicht deine Schuld. Wenn du gewartet und gewartet hast und irgendwann hast du aufgegeben zu warten, dann könnte es sein, dass ich oder hier jemand anders an deiner Stelle genauso auch aufgegeben hat, weil es nicht mehr ging. Heute ist erster Advent und wir rufen uns das sozusagen so gegenseitig in Erinnerung, diese Hoffnung, dass Gott kommt und sozusagen, wenn es jetzt dunkel ist, bald der Tag anbricht oder bei Game of Thrones in dieser Metapher, Winter ist, aber bald wird Frühling sein, so. Wir singen nachher ein Lied, da könnt ihr nochmal dran denken, die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Also, das rufen wir uns im Advent in Erinnerung, aber klar, du kannst natürlich sagen, ja, Advent feiern wir jedes Jahr, ne? Jedes Jahr, es geht ja immer so rund. Seit Jahrhunderten glauben Menschen, dass Gott kommt und etwas tun wird und die Welt erlöst. Seit Jahrhunderten hoffen Menschen das so global für alle und dann aber auch, und das ist ja meistens das, was uns mehr noch angeht, für uns persönlich oder für die Freundin oder für jemanden, der krank ist oder die Familie oder für Frieden oder also persönlich. Und wenn dann die Enttäuschungen deinen Glauben vernichtet haben, dann wirf dir das nicht vor. Vielleicht ist Advent so etwas, was dich wieder erinnert und was wieder so einen Funken anzündet in dir, aber wirf dir das nicht vor. Wirf das lieber Gott vor, ist gesünder. Denn dein Glaube, wenn das stimmt, jemandem Glauben ist keine Leistung, dann hängt es nicht an dir, dann hängt es an Gott. Und vielleicht, weil du immerhin hier sitzt, ist die Geschichte deines Glaubens ja noch nicht ganz zu Ende. Ein letzter Punkt. Es fällt auf, ich muss zugeben, dass es nicht mir aufgefallen ist, sondern schlauen Leuten, deren Bücher ich lese. Aber wenn man es dann liest, denkt man, oh ja, es stimmt, es fällt auf, dass Paulus den Glauben des Abraham an einer anderen Geschichte festmacht, als sie traditionell bei ihm festgemacht wird. Also seine jüdischen gelehrten Kollegen von Paulus jetzt, die hatten und hätten bisher eine ganz andere Abraham-Story zitiert, wenn der Glaube Abrahams gefeiert werden sollte. Und das ist auffällig. Selbst wenn du heute noch googelst, kannst du machen, Bildersuche, Glaube Abraham. Da kommen lauter Bilder von dieser Story, wo Abraham seinen Sohn, der mittlerweile dann geboren ist, opfern soll. Diese Geschichte, in der er bereit ist, seinen Sohn zu opfern. Ist auch eine Glaubensgeschichte, ne? Glaube als völlige Hingabe also. Glaube mit fast fatalistischen Zügen. Glaube, der bereit ist, alles zu geben. Glaube, der ein bisschen Ähnlichkeit hat mit diesem Glaube an den Herrn des Lichts in Westeros. Nur, dass dort bei Westeros es nicht die Gottheit ist, die zum Schluss diesen Menschenopfer verhindert, in der Bibel schon. Paulus aber nimmt eine andere Situation von Abraham, wenn er seinen Glauben feiert. Und das ist besonders. Eine andere Situation zum Vorbild. Nicht den radikalen Glauben, der bereit ist, ein Kind zu opfern, sondern Paulus feiert den Glauben Abrahams, den er so beschreibt. Er vertraute auf ihn, den Gott, der die Toten lebendig macht und das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Da, wo es nichts zu hoffen gab, gab er die Hoffnung nicht auf. Das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Wie schön ist das denn? Ich habe gedacht, das könnte mindestens die schönste Stelle im Römerbrief sein. Eine sehr schöne Stelle der Bibel. Gott, der das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Vergangenen Donnerstag war ich, wie gesagt, in diesem Augustinerkloster und hörte zwei Nonnen zu, die Sterbende betreuen. Und eine von den beiden war so eine ganz ruhige, mir schien bescheidene, aber gute Frau. Also so wirkte sie auf mich, wenn du eine Stunde hast, sie kennenzulernen. Und unwillkürlich dachte ich, ja, wenn ich mal abtreten muss, also so ein Mensch wie du, das könnte einem helfen, wenn man aus dem Leben gehen muss und so jemand wie du am Bett sitzt. Jedenfalls, sie sagte, es sei schon verwunderlich, nicht selten seien die ganz frommen Leute, die dem Gebet alles zutrauen, jedes Wunder, die keine Zweifel an Gott kannten bisher. Sie beobachtet, dass die, nicht selten die, der nahende Tod völlig aus der Bahn werfe. Vor allem der nahende, nicht der eigene, sondern der nahe Tod eines Angehörigen. Mit einem Mal breche da alles zusammen, was sie je geglaubt hätten. Sie sagte, es sei so, als ob das ganze christliche System aus Regeln und Moral und Gottesdienstbesuchen, als ob man plötzlich merkt, oh, das war ja nur eine oberflächliche Schale. Und sie sagt, es sei, als ob das nie in die Tiefe gedrungen ist. Und jetzt in der Krise ist da in der Tiefe scheinbar nichts, woraus du schöpfen kannst. Suche nicht drin, kehre in dich selbst zurück, ne? Augustinernonne. Und sie sagte, dass er vorsichtig und ehrlich verwundert, und auch ohne einfache Antwort oder so, gar nicht verurteilend. Und ich habe sie dann gefragt, was denn Menschen, die geborgen und irgendwie getragen sterben, was die denn von den anderen unterscheide? Ob es denen, die es leicht haben, loszulassen, so, ob denen irgendwas gemeinsam sei? Dann war sie sich wieder nicht unsicher und sagte, naja, jeder Mensch ist verschieden und so. Aber dann sagte sie doch, dass sie glaube, es seien die, die mit sich selbst und mit anderen und dem Leben versöhnt seien. Glaube, der auch dann nicht zerbricht, wenn es deine Welt zerlegt. Das ist nicht was du glaubst, sondern etwas, das dich versöhnt hat. Mit dir selbst und den anderen und dem Leben. Das ist tief gegangen. Sogar mit dem Tod versöhnt hat. Das ist dieser Glaube des uralten Abrahams, der auf den Schöpfer vertraut, auf den Schöpfer des Lebens, der das, was nicht ist, ins Dasein ruft, obwohl alles dagegen spricht. Vielleicht hast du das schwer zu glauben, keine Ahnung, wo du gerade drinsteckst, vielleicht hast du es schwer zu glauben, dass morgen ein guter Tag wird. Vielleicht hast du es schwer zu glauben, dass du nächstes Jahr wieder glücklich bist. Vielleicht hast du es schwer zu glauben, dass du betest und dass dann Gott das hört und dass er dann wirklich was macht. Vielleicht hast du es schwer zu glauben, dass du es schon schaffen wirst, weil Gott ist ja an deiner Seite, weil du kennst Leute, an deren Seite ist Gott auch und die schaffen es irgendwie nicht. Vielleicht hast du es schwer zu glauben, sogar dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Vielleicht ist dir das schwer zu glauben. Vielleicht hast du es schwer, alles Mögliche zu glauben, was andere scheinbar leicht glauben können. Etwas glauben. Mein Vorschlag wäre, wenn das so ist, dann versuch gar nicht, das alles zu glauben. Wenn es nicht okay geht, das zu glauben, okay, so what? Glaube ist keine menschliche Leistung. Aber vielleicht ist da in dir ein Glaube, und wenn er nur funkengroß ist, der jemandem vertraut, der das, was nicht ist, ins Dasein ruft. Denn Glaube kann, das behaupte ich jetzt einfach mal so, nicht den Glaube, den du selbst machst, sondern den du, der in dir geboren wird. Glaube kann trotz Zweifel dem vertrauen, der das, was nicht ist, zum Beispiel Hoffnung, die ist vielleicht nicht, der die ins Dasein ruft. Das, was nicht ist, zum Beispiel ein Weg aus der Sackgasse, aus deiner Sackgasse. Das, was nicht ist, zum Beispiel Frieden in einer Beziehung. Das, was nicht ist, zum Beispiel Versöhnung mit deiner Geschichte oder dem Leben oder mit anderen oder so. Das, was nicht ist, sogar der Glaube selbst, vielleicht ist er nicht, ins Dasein ruft. Jemandem vertrauen ist nicht etwas glauben, sondern jemandem. Und dieser Jemand-Glaube, jemandem Vertrauen-Glaube, der rettet Westeros, vermute ich, der rettet jedenfalls Abraham und Paulus und dich und diese Welt. Wir singen, glaube, dieses Lied, das ich gerade schon angedeutet habe. Die Nacht ist vorgedrungen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.